Sportradio 360, die Big Show 138. Nach dem US-Sport machen wir uns langsam auf die Reise zurück nach Europa. Allerdings machen wir noch einen Zwischenstopp, ja grob westlich von Deutschland. Denn am Wochenende ist wieder Rugby angesagt. Die Six Nations beginnen und um über Rugby zu sprechen, ist Andreas Renner wieder dabei. Und Manuel Wilhelm von totalrugby.de ist in der Leitung. Hallo Manuel.
Hi.
Ja, Manuel, bevor wir über die Six Nations sprechen, kurzer Rückblick auf den Herbst. Da gab es auch einige Spiele, Freundschaftsspiele zwischen den großen Nordmannschaften und den großen Südmannschaften, also sprich Australien, Südafrika, Neuseeland. Die Bilanz, wenn man sich so anschaut, ja, England hat gegen Australien gewonnen, aber alle Top-Duelle ansonsten zum Teil klare Geschichten für den Süden. Südafrika gegen Schottland zum Beispiel sind 28-0. Was sagt uns das so anderthalb Jahre vor der Weltmeisterschaft? Ist das repräsentativ für die Kräfteverhältnisse zwischen Nord und Süd im Rugby?
Ist auf jeden Fall repräsentativ. Man darf dabei ja noch bedenken, dass die Südhemisphären-Teams einen Großteil ihrer Stars in den Norden verloren haben, weil da in den Ligen, vor allem in Frankreich, deutlich besser bezahlt wird. Und im Süden eben die strikte Politik gefahren wird, wer außerhalb der Landesgrenzen spielt, darf nicht für die Nationalmannschaft auflaufen. Einzige Ausnahme ist da vielleicht Südafrika, aber die Australier und die Neuseeländer sind da sehr strikt. Da sieht man, welches großes Reservoir an Talenten die haben und welchen Vorteil es doch hat, wenn man seine Spieler über große Teile des Jahres zusammenziehen kann und nicht so sehr gestört ist von den Vereinsinteressen.
Okay, wenn man sich das dann genau anschaut, ganz besonders Neuseeland, Andreas, die sind letztes Jahr als erstes Profiteam überhaupt, seitdem es Profi-Rugby gibt, also sprich die letzten 20 Jahre, ungeschlagen geblieben in einer Saison. Ja, da waren noch 4 Spiele gegen Frankreich dabei, aber zum Beispiel auch 2 gegen Australien, 2 gegen Südafrika. Sind die All Blacks so stark wie noch nie?
Ja, also die All Blacks sind ja schon immer sowas wie der Maßstab, an dem sich alle anderen messen lassen. Und das war ja dann immer so ein bisschen die Geschichte, wenn es dann zur Weltmeisterschaft ging, haben sie das nicht ganz umsetzen können. Aber die All Blacks sind schon im Rugby so ein bisschen das, was, sagen wir mal, Brasilien über lange Zeit im Fußball war, so der Goldstandard, an dem sich alles orientiert hat, dass es also ausgerechnet denen gelungen ist, so eine ganze Saison ohne Niederlage zu überstehen. Das ist, glaube ich, nicht so die ganz große Überraschung. Und du hast gesagt, sie haben ja auch 4-mal gegen Frankreich gespielt. Das war ja auch schon mal ein schwererer Gegner für die All Blacks, allerdings letztes Jahr eher nicht.
Ja, letztes Jahr ja nicht. Über Frankreich werden wir natürlich noch im Verlauf des Segmentes sprechen, wenn wir uns die Teams der Six Nations im Detail ansehen. Manuel, jetzt habe ich noch mitbekommen, es gibt irgendwie Stress im europäischen Rugby, unter anderem rund um europäische Wettbewerbe und so weiter. Was ist da jetzt Stand der Dinge? Irgendwie fetzt man sich da, habe ich das Gefühl, zwischen englischen, walisischen und französischen Clubs, aber so eine wirkliche Lösung scheinen die nicht zu finden, oder?
Ja, es geht da um den Heineken Cup, also sowas wie die Champions League im Rugby. Und es ist tatsächlich so, dass die Engländer und die Franzosen ziemlich angefressen sind, weil sie dort regelmäßig von den keltischen Teams, also vor allem von den Iren, auf die Mütze bekommen. Und es liegt einfach darin begründet, dass die in der sogenannten, früher hieß sie Celtic League, heute heißt sie aus irgendwelchen Sponsorengründen benannt nach einer Brauerei, dass dort auf jeden Fall die besten Spieler im Wettbewerb geschont werden können, weil einfach der Wettbewerb nicht so hochklassig ist und sie sich voll auf den Heineken Cup konzentrieren können, während man in Frankreich oder eben in England, um die Qualifikation für den Heineken Cup überhaupt erreichen zu können, eben vom ersten Spieltag an Vollgas geben muss, während die Teams aus dieser Celtic League einfach vom ersten Tag an qualifiziert sind. Und da sehen sie eine große Wettbewerbsverzerrung, vor allem wenn natürlich die großen TV-Deals und die großen Sponsorengelder eher in England und in Frankreich zu verorten sind als bei den keltischen Staaten.
Kommt uns ein bisschen unbekannt vor, Nicola, oder? Dass manche im Europapokal so richtig loslegen können, weil sie sich in der heimischen Liga ziemlich schonen können, klingt irgendwie nach Football-Europapokal, oder?
Ja, irgendwie schon, ja. Und der Unterschied zwischen Deutschland, das sind die, die sich nicht schonen, und den Österreichern, den Schweizern aus Chur, die sich besonders schonen können, ja. Allerdings geht es da nicht um TV-Verträge, da geht es ja mehr um das eigene Ego, glaube ich, mehr als um sonst was. Also
wohl wahr.
Ja, also wer Europapokal verfolgen will, Auf France 2 läuft das regelmäßig. Also da gibt es die Möglichkeit, das auch in Deutschland zu empfangen. Wir wollen über die Six Nations sprechen. So ein bisschen, ja, die inoffizielle A-Europameisterschaft im Rugby. Sechs Nationen nehmen teil. Wales, England, Irland, Schottland, Frankreich und Italien sind die sechs Teilnehmer. Ja, und Titelverteidiger, das ist jetzt seit zwei Jahren Wales. Wenn wir jetzt ein Jahr zurückgehen, Manuel, dann kam die Waliser mit einer Niederlagenserie ins Turnier, haben eine erste Halbzeit gegen Irland gespielt, die, also unterirdisch ist ja noch nett formuliert. Mhm. Und in der Halbzeit muss irgendwas passiert sein und sie legen los wie die Feuerwehr und gewinnen das Ding und hauen am Ende noch England weg. Jetzt haben sie es also zweimal am Stück gewonnen. Wie siehst du das Potenzial, dass sie es zum dritten Titel nacheinander bringen können?
Also die erste 15 der Waliser, die Startaufstellung, die ist bärenstark. Was dahinter auf der Bank kommt, überzeugt mich nicht ganz so. Die Waliser kommen mit einem großen Hype auch noch aus dem Rugby World Cup aus dem letzten 2011, haben den Gros der British Lions gestellt, die Australier bezwingen konnten in Australien. Die Lions gehen ja alle vier Jahre auf Tour. Also auf dem Papier haben sie eine sehr, sehr gute Mannschaft. Jetzt sind natürlich die Spieler, die bei den Lions waren, etwas müde. Man hat jetzt auch gesehen, dass sie in den November-Tests nicht so wahnsinnig überzeugt haben, die Waliser. Sie tun sich wahnsinnig schwer damit gegen die großen Südhemisphären-Teams. Das hast du vorhin ja schon angedeutet. Haben aber natürlich die Chance, was Historisches zu schaffen. In der 120-jährigen, also es ist jetzt die 120. Auflage des Sechs-Nationen-Turniers. Und in diesen 120 Auflagen hat es noch nie ein Team geschafft, dreimal in Folge zu gewinnen. Und darauf sind sie natürlich heiß. Die haben mit Warren Gatland einen Top-Trainer. Also sie haben schon gute Chancen, das Ding zu holen. Ich persönlich bin kein so wahnsinnig großer Fan der Waliser, deswegen wünsche ich mir ein anderes Team ganz vorne.
Okay, das ist eine klare Aussage.
Kannst du uns da kurz erklären, was sie dir getan haben, die Waliser?
Haben mir eigentlich gar nichts getan. Ich habe ein großes Problem damit gehabt nach dem letzten World Cup, wie ihr Auftreten beim World Cup bewertet wurde. Da wurden sie so als die Hoffnung des europäischen Rugbys eingestuft. Meiner Meinung nach haben sie mit viel Glück gegen Samoa verloren, haben berechtigt gegen Frankreich und auch gegen Südafrika verloren und dann auch das Spiel um Platz 3 gegen Australien verloren. Das heißt, sie haben eigentlich gar nicht so richtig viel gewonnen und jeder hat am Ende geschrien, Wales wäre so wahnsinnig gut und das war irgendwie nicht mein Ding.
Okay.
Ja, aber gut, also sie haben ja danach zweimal die Six Nations gewonnen, also so schlecht sind sie nicht.
Nein, also ich habe ja auch nicht gesagt, dass sie eine schlechte Mannschaft sind. Das mit Sicherheit nicht. Und wie gesagt, die erste 15 der Waliser, die ist, glaube ich, über alle Zweifel erhaben. Was dahinter kommt, vor allem im Sturm, ist nicht so wahnsinnig erste Sahne.
Okay, Andreas, wie ist es zu erklären, dass im Rugby so kleine Länder bzw. Provinzen wie halt Wales, Schottland als getrennte Entitäten so weit vorne in der Weltspitze mitspielen können, was ja zum Beispiel im Fußball so absolut gar nicht gelingt?
Ja, das hat natürlich auch schlicht und einfach damit zu tun, dass Rugby nicht in allen auch schon europäischen Ländern, und da können wir Deutschen ja ein Lied davon singen, die gleiche Bedeutung hat wie Fußball. Die profitieren natürlich davon, dass es dann doch letzten Endes eine relativ kleine Anzahl von Nationen ist, die beim Rugby so richtig dabei sind. Die dabei sind, die sind richtig mit dabei, aber dann ist halt hinten dran auch eine große Lücke und es hat ja noch niemand geschafft, diese Lücke so richtig zu schließen, die Italiener, die sich da so ein bisschen rangeschlichen haben, aber ansonsten ist halt Rugby dann doch sehr britisch und die Briten und die Iren, das muss man ja getrennt sehen, haben da immer noch ihren traditionellen Vorteil und es hat noch niemand geschafft, das richtig mal richtig zu attackieren und anzugreifen. Und die Wahrheit ist ja, die Lücke zu den anderen europäischen Nationen, die da vielleicht kleineren Rugby-Nationen wie Wales oder Schottland gefährlicher werden könnten, die wird ja immer größer durch das viele Geld, das eben jetzt in die Länder gesteckt wird, die sowieso schon Profi-Rugby spielen. Und das ist ein ganz weiter Weg zu gehen. Und dann muss man natürlich sagen, wenn wir jetzt speziell von Wales reden, Wales ist ja jetzt dann nun auch die europäische Nation ist ja gar nicht der richtige Begriff, aber das sind die Europäer, die Rugby am ernstesten nehmen. Da ist Rugby, glaube ich, auch wenn der Fußballer langsam im Kommen ist mit zwei Premier League Teams aus Wales, trotzdem immer noch die Sportart Nummer 1. Und dementsprechend gut und motiviert sind die dann halt auch, wenn es um die Wurst geht.
Gut, du hast Italien schon angesprochen. Manuel, Italien letztes Jahr Vierter geworden. Beste Platzierung, die sie je im Six Nations erreicht haben, seitdem sie es vor etwa 12, 13 Jahren von 5 auf 6 aufgestockt haben, als Italien dazu kam. Dann im Juni gab's heftige Klatschen gegen Südafrika und Samoa, haben gegen Schottland verloren. Im Herbst gab's 50 Punkte gegen Australien, also kassiert. Wo steht Italien jetzt?
Italien hat noch einen langen Weg. Die sind jetzt seit 2000 dabei im Sechs-Nationen-Turnier. Dann denkt man, das ist natürlich schon eine ganze Weile. Aber Andreas hat es eigentlich schon ganz gut ausgeführt mit den Lücken zu den anderen europäischen Nationen, die vor allem dadurch erzeugt wird, dass das Sechs-Nationen-Turnier für sich ein abgeschlossener Kreislauf ist. Da gibt es keinen Auf- und Abstieg in die Sechs-Nationen. Italien hat viele, viele Jahre gute Leistungen bringen müssen, bis man sich überlegt hat, die Italiener mit aufzunehmen. Aber gleich gut waren beispielsweise auch die Rumänen zur gleichen Zeit, die aber eben keine so große Wirtschaftsmacht darstellen wie die Italiener und deswegen in diesen erlesenen Kreis einfach nicht aufgenommen werden. Die Six Nations sind vor allem eine finanzielle Veranstaltung und da schaut man natürlich, welche Märkte dementsprechend liefern können. Das konnten oder können die Italiener, die haben letztes Jahr ihr letztes Spiel gegen Irland vor 75.000 Leuten in Rom gewonnen, also Rugby boomt in Italien, aber es wird noch eine Weile dauern, bis diese goldene Generation, die 2000 diesen Aufstieg quasi mit ermöglicht hat, bis die wirklich vollständig abgelöst ist durch Jungs aus den eigenen Akademien und da sind sie sehr rege. Das Geld, was sie seit 2000 im Sechs-Nationen-Turnier verdient haben, investieren die Italiener clever, bauen Leistungsakademien übers ganze Land auf, aber es wird einfach noch ein paar Jahre dauern, bis sie tatsächlich dauerhaft ganz oben mitspielen können. Für dieses Jahr sehe ich relativ schwarz, weil auch mit Massi ihr bester Hintermannschaftsspieler verletzt ist und sie daher gerade in der Hintermannschaft relativ wenig Auswahl haben. Im Sturm sind sie inzwischen über alle Zweifel erhaben, aber das wird, wie gesagt, noch ein bisschen dauern, bis sie da ganz oben regelmäßig mitspielen können.
Gut, das war also die erste Partie, die am Samstag stattfinden wird, um 15.30 Uhr europäischer Zeit zwischen Wales und Italien. Und danach, am frühen Abend, gibt's dann das Spiel, das unter dem Spitznamen Le Crunch bekannt ist. Das ist dann Frankreich gegen England. Ja, Frankreich, Andreas, erster Schiedsrichter, also wenn man so will, ein Schiedsrichter von der WM vielleicht entfernt vom Sieg. Letztes Jahr Six Nations, furchtbar erschreckend schwache Offensive. Im November dann gegen Neuseeland gut ausgesehen, nachdem man in Neuseeland im Juni so gar nicht Fuß auf den Boden bekommen hat. Fällt uns zu den Franzosen irgendwas anderes ein als Wundertüte?
Ja, das ist leider schon eine ganze Weile so und ich denke, was man bei so einer Beurteilung nicht ganz außer Acht lassen darf, ist die Bedeutung, die die Weltmeisterschaften mittlerweile gewonnen haben, wo am Ende einer Weltmeisterschaft quasi neuer Vierjahreszyklus beginnt, bei dem es darum geht, bis zur nächsten Weltmeisterschaft ein vernünftiges Team auf die Beine gestellt zu haben. Und da gibt es dann zwischendurch auch Sechs-Nationen-Turniere, die finden dann halt statt und da ist man vielleicht noch nicht so weit, wie man das gerne sein möchte. Auf der anderen Seite würde ich jetzt dann schon sagen, wenn ich mir angucke, wie die Entwicklung bei den Franzosen über die letzten Jahre war, erst unter Lièvre Mont, jetzt unter Philippe Saint-André, den französischen Cheftrainern, da habe ich schon auch so ein bisschen den Eindruck, dass es da nicht so den ganz klaren Plan gibt, was man denn jetzt eigentlich will. Also ich hoffe, es gibt da eine Philosophie, die dahinter steckt und die wissen, wo sie hinwollen. Aber da muss man gar nicht weiter schauen als auf die Verbinderposition, wo es unheimlich viele Spieler gibt, die aber auch ganz unterschiedliche Qualitäten einbringen, wo ich mich dann immer frage, was wollen die jetzt eigentlich und warum haben die vollkommen unterschiedliche Typen, die sie da spielen lassen? Vielleicht, da ist Manuel sicher mehr der Experte, vielleicht kann der das erklären.
Also ich muss dir widersprechen, dass sie unheimlich viele haben. Die Franzosen haben vor allem das Problem, dass ihre Liga im Moment alle Rekorde bricht. Die haben ja gerade einen wahnsinnigen TV-Deal abgeschlossen. Sie sind jetzt also mit den TV-Geldern, die sie in Frankreich verdienen, ungefähr auf dem Niveau von der Fußball-Bundesliga 2000. Also das ist schon mal eine ganze Menge Holz. Da ist natürlich noch ein bisschen ein Weg zu gehen, um aufs Level von Fußball zu kommen. Aber Rugby boomt in Frankreich, aber eben auf Club-Level. Und dadurch, dass die Clubs so wahnsinnig an, also auch Wirtschaft, hier ist wieder die Wirtschaft ein großes Thema, da die eben so eine Wirtschaftspower entwickeln und den Spielern Unsummen an Gehältern bezahlen, stellen sie natürlich ungern für die Nationalmannschaften frei. Das heißt, wenn ich die Wahl habe zwischen einem jungen Kerl von den Fidschi-Inseln oder einem jungen Franzosen und bei den Franzosen besteht die Gefahr, dass er die Hälfte des Jahres mit der Nationalmannschaft weg ist, nehme ich halt den von den Fidschi-Inseln, der kostet auch noch ein paar Taler weniger. Und so kommt es, dass sie sich selber schwächen. Und sie haben jetzt Quoten eingeführt, die über die nächsten Jahre sukzessive greifen sollen. Aber sie müssen das Thema ganz offensiv adressieren. Es gibt zu wenig gut ausgebildete französische Spieler, weil sie in ihrer Eliteklasse zu wenig Spielzeit bekommen. Und das ist ganz eklatant, zum Beispiel auf der Verbinderposition, wo wir von Michel Lack sprechen, der diesmal nicht dabei ist, der aber in seinem Club Toulon anderen Position die Nummer 3 in der Auswahlorder ist. Also der hat kaum Spielzeit und als Verbinder spielt er überhaupt nicht. Aber wenn er für Frankreich spielt, spielt er auch Verbinder. Das heißt, es gibt eigentlich nur einen richtigen Verbinder, das ist Rémi Tallet von Castres, der ist im Moment verletzt und jetzt kommt François Trinduc wieder in den Mix, der gefällt mir persönlich sehr gut, der war aber bei Saint-André schon irgendwie außen vor und sonst haben sie gar nicht viel mehr Jungs, aus denen sie auswählen können. Das heißt, sie müssen ganz offensiv ihre Probleme in der Liga angehen, müssen eine Absprachen treffen und wie du es richtig sagst, WM-Zyklen so kurz vor der Weltmeisterschaft reißen sich die Franzosen dann doch immer wieder zusammen, verzichten dann vielleicht mal ein Jahr auf ihre Vereinsinteressen und schicken dann immer wieder gute Mannschaften zu Weltmeisterschaften, die regelmäßig im Finale oder Halbfinale spielen. Dieses Jahr im Sechs-Nationen-Turnier der große Vorteil der Franzosen mit Sicherheit, die British und Irish Lions Tour. Da gibt es auch so eine gewisse Statistik, dass die Franzosen immer, wenn die British und Irish Lions unterwegs waren, im Folgejahr das Sechs-Nationen-Turnier gewonnen haben. Also haben sie eigentlich ganz gute Karten dieses Jahr.
Ja, das Problem mit den vielen internationalen Stars und wenig Spielzeit für die nationalen Spiele, das kennen wir aus der Premier League, Andreas, oder?
Das kennen wir aus der Premier League und wir wollen mal nicht vergessen, das Problem gab es auch mal im deutschen Fußball vor noch nicht allzu langer Zeit. Und hat das vielleicht dann auch eher taktische Gründe gehabt. In England geht es eben auch darum, die großen Stars einzukaufen. Und es ist einfacher, als Leute zu entwickeln. Letzten Endes sind das Probleme, die im Sport allgemein gültig oder weit verbreitet sind.
Genau, aber da haben die Kelten ein bisschen einen Vorteil, weil sie ihre Spieler zentral unter Vertrag haben und eben da ein bisschen mehr drauf achten, dass die heimischen Spieler eingesetzt werden zum jetzigen Zeitpunkt, weil aber auch natürlich die eigene Liga nicht so eine große Sogwirkung entwickeln kann, weil es auch nicht die Bevölkerungsanzahl gibt, die jede Woche die Ligaspiele voll macht.
Ja, wenn wir jetzt noch auf die letzten drei schauen, relativ schnell. England 2015, die WM zu Hause. Andreas, was meinst du, was wird da im Vordergrund stehen? Das Six Nations Tournament dieses Jahr oder jetzt quasi auch das ein bisschen zum Experimentieren nutzen, damit der Termin 2015 im Herbst mit Garantie nicht in die Hose geht?
Also ich glaube, natürlich, wenn man den Engländern jetzt sagt, wollt ihr jetzt das Sechs-Nationen-Turnier gewinnen oder 2015 die Weltmeisterschaft bei euch daheim, ist das natürlich keine Frage, was sie da machen. Und natürlich gilt auch da, das ist ein Zyklus und die wollen bis dahin eine schlagkräftige Mannschaft aufgestellt haben. Aber die Engländer waren letztes Jahr nicht so weit vom Turniersieg entfernt, dass Wales das jetzt zweimal hintereinander gewonnen hat, wird die Engländer auch ein bisschen ärgern. Ich denke, dass es schon eine von den Mannschaften ist in diesem Turnier. Wir haben das so noch nicht gesagt, aber realistischerweise muss man, glaube ich, sagen, einen richtig klaren Favoriten gibt es dieses Jahr eigentlich nicht. Aber die Engländer gehören zu dem Pool der Mannschaften, bei denen man, glaube ich, nicht gerade schockiert aus dem Sessel fallen würde, wenn die am Ende das Ding gewinnen.
Okay, wir machen weiter mit Irland. Manuel, Brian O'Driscoll hört nach der Saison auf. Das heißt, für den Superstar der Iren oder ja für die große Figur der Iren ist es dann vorbei. Meinst du, die Iren rappeln sich zusammen mit ihrer doch etwas alternden Mannschaft und da kann so ein Wir-Gefühl entstehen, das für den ganz großen Wurf reicht oder reicht es nicht?
Ja, also alternde Mannschaft, Brian O'Driscoll ist jetzt nun wirklich schon relativ alt, aber der Rest der Mannschaft, da haben sie eigentlich in den letzten Jahren sukzessive eine sehr, sehr gute Verjüngung durchgeführt und eigentlich stehen die gar nicht so schlecht da. Im Sturm sind ein paar alte Haudegen dabei, aber das ist auch völlig in Ordnung. Im Heineken Cup sind die irischen Teams, wir haben es vorhin schon kurz angeschnitten, dieses Jahr wieder Top, 3 Teams im Viertelfinale, also mehr kann man eigentlich nicht erwarten. Brian O'Driscoll hat eine übersichtliche Form, aber der Rest der Mannschaft funktioniert gut. Haben hervorragend gespielt gegen Neuseeland. Also die Iren muss man, wenn Andreas seinen Zettel hat mit den Favoriten, müssen die Iren da auf jeden Fall dick mit draufstehen.
Ja, die hätte ich auch noch dabei.
Gut, dann prügelt euch jetzt noch um die Schotten. Die Schotten, die sahen jetzt im Sommer nicht so gut aus, haben ein 0-28 gegen Südafrika kassiert, gegen Australien. War die Bilanz irgendwie, ja, die Australier, der Coach Ewan McKenzie hatte gesagt, wenn er mit seinen Australiern irgendwas reißen will bei der WM, braucht er 5 Weltklasse-Spieler. Nach dem Spiel gegen Schottland haben sich 2 rauskristallisiert bei Australien und vor allen Dingen irgendwie so gefühlt 0 bei Schottland. Wie schlimm ist die Lage in Schottland wirklich? Manuel oder Andreas, wer hat deine Meinung?
Dann fange ich mal an und gebe dann an Manuel weiter. Also aus meiner Sicht ist die Lage in Schottland so wie sie eigentlich in den letzten Jahren fast immer war. Die sind in der vergangenen Saison überraschend Dritter geworden. Und das war schon eine Sensation, aber letzten Endes haben sie natürlich auch davon profitiert, dass die Franzosen das Turnier in den Sand gesetzt haben und dass die Iren am Ende eben auch eingebrochen sind. Aber ich glaube, dass Schottland so wie in den letzten Jahren eigentlich immer die Mannschaft ist, die eigentlich, was die Form angeht, auf Platz 5 landet, und wenn es dann mal gut geht und sie gewinnen nicht nur gegen Italien, dann wird es vielleicht auch mal der 4. Platz, aber man kann auch gegen Italien verlieren und man wird Letzter, und letzten Endes in ungefähr dieser Kategorie sehe ich die Schotten, ja, seit in den letzten 10 Jahren.
Ja, also die Schotten haben eigentlich eine ordentliche Mannschaft. Die haben einen sehr guten Sturm. Da möchte ich die erste Reihe vielleicht ein bisschen aussparen. Zweite, dritte Reihe sind durchaus gehobenes Weltniveau. Die haben einen ordentlichen Gedrängehalt, einen sehr, sehr guten Schlussspieler und auch 2 gefährliche Außendreiviertel. Der Rest in der Hintermannschaft, ja, der hat nicht mal gehobenes Heineken Cup Niveau. Also da haben sie mit Sicherheit ein Problem. Sie haben ein Problem mit der Akzeptanz von Rugby überhaupt in Schottland. Also Rugby ist in Schottland einfach nicht so dominant, wie es das in Wales oder Irland ist oder auch in England. Sie haben einfach nicht die Anzahl an Spielern. Und sie hatten natürlich in den letzten Jahren auch übersichtliche Erfolge. Dazu kommt noch, um nochmal auf die Lücke zwischen den europäischen Teams aus dem Six Nationen Turnier und denen darunter zu kommen. Ich bin der festen Überzeugung, wenn Georgien und Rumänien regelmäßig gegen Schottland spielen würden, würden die Schotten doch die einige Male verlieren. Also die Lücke dort zu den Top-Teams aus der zweiten Garde in Europa und Schottland und Italien ist gar nicht so groß. Und ich sehe die Schotten dieses Jahr auch nicht so wahnsinnig weit vorne, obwohl sie einige Spieler haben, die mir sehr, sehr gut gefallen. Gerade Richie Gray, der jetzt beim ersten Spiel auf der Bank sitzt, für mich völlig unverständlicherweise, da haben sie schon einen British Lion und setzen ihn nicht ein. Oder Stuart Hogg, der Schlussmann, also die haben ein paar gute Spieler, aber so als Kollektiv 22, 23 Spieler, die ein ganzes Sechs-Nationen-Turnier ganz oben mitspielen können, die haben sie einfach nicht.
Rugby ist ein Thema, über das könnte man sich mit euch stundenlang unterhalten, aber der Producer sitzt mir ein bisschen im Nacken. Wir können natürlich noch auf die Spieltermine hinweisen. Also 1. Februar erst Wales gegen Italien, dann Frankreich gegen England und dann am Sonntag um 16 Uhr Irland gegen Schottland. Die Woche drauf geht es direkt weiter. Samstags dann erst Irland gegen Wales, dann Schottland gegen England und den Sonntag dann Frankreich gegen Italien. Sehen kann man das leider nicht im deutschen Fernsehen, also nicht mit deutschem Kommentar. Allerdings, wer die Möglichkeit hat, BBC per Satellit zu empfangen oder die wahrscheinlichere Variante France 2 im eigenen Kabelnetz hat, also bei Kabel BW ist das ein Extrapaket, aber ich glaube bei Kabel Deutschland und bei ein paar anderen Anbietern ist es tatsächlich auch ganz normal über die Digitalbox empfangbar. Der kann dort alle Spiele verfolgen und Six Nations lohnt sich auf jeden Fall. Das war's für den Rugby-Teil, aber natürlich darf ich euch nicht einfach so verabschieden. Natürlich will ich von jedem von euch erstmal hören, wer gewinnt die Six Nations. Und dann will ich wissen, schaut ihr den Super Bowl, wenn ja, wo und wer gewinnt ihn? Manuel.
Oh, jetzt muss ich anfangen. Da muss ich ja gleich gestehen, dass ich von Football überhaupt keine Ahnung habe. Aber die letzten Male bin ich beim Super Bowl immer eingeschlafen. Das heißt, ich schaue ihn bei mir zu Hause im Bett. Vermute, die Denver Broncos gewinnen, habe aber keine Ahnung, weshalb.
Immerhin weißt du, wer spielt. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang.
Ja, Seahawks gegen Broncos. Also so weit bin ich, wenn das richtig ist.
Ja, volle Punktzahl.
Und bei den sechs Nationen, das sind echt 4 Mannschaften, die es untereinander ausmachen. Ich würde mir wünschen, die Franzosen gewinnen. Ich glaube, die Engländer.
Gut, Andreas.
Okay, also ich...
Also erst der Six Nations Tipp.
Erster Six Nations-Tipp, okay. Ich sage, Wales gewinnt zum dritten Mal hintereinander. Was den Super Bowl angeht, ich schaue bei einer Privatparty und was das Endergebnis angeht, ich denke, dass die Seattle Seahawks knapp die Nase vorn haben werden. Ich glaube, es wird ein relativ defense-orientiertes Spiel. Es wird nicht so viele Punkte geben. Wenn ich dann Endergebnis vorhersagen muss, würde ich sagen, so Preislage 24-21.
Gut, dann war das der Rugby-Teil in der Big Show 138 von Sportradio 360 und hier geht's nach einer kurzen Pause weiter.